Liebe Schwestern und Brüder, vielen Dank für die Einladung hierher zu euch nach Lippstadt. Vielen Dank an euch hier in der Runde. Vielen Dank auch und herzlich, ja, einfach ein Gruß auch an diejenigen zu Hause an den Bildschirmen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Einmal war ich schon mal da. Ich sage trotzdem noch mal, wer ich bin. Martin Leupold, bin evangelischer Theologe und Seelsorger, bin verheiratet, wir haben zwei erwachsene Kinder, wohne in Ahnatal bei Kassel und ich bin seit gut 5 Jahren Leiter des Weißen Kreuzes. Das Weiße Kreuz ist ein Netzwerk innerhalb der evangelischen Diakonie, das Ansprechpartner sein will für Menschen in den ganz persönlichen, intimen Fragen von Ehe und Familie, von Paarbeziehung und Sexualität. Und das machen wir auf verschiedene Weise. Einmal haben wir Veröffentlichungen, wo wir Informationen rausgeben, wo wir Themen behandeln in diesem Zusammenhang. Ich habe mal hier ein Beispiel unserer Zeitschrift mitgebracht, die erscheint alle Vierteljahre. Und dann haben wir immer mal noch so Schriften, die ein bestimmtes Thema ein bisschen ausführlicher behandeln, zum Beispiel ein Arbeitsheft zum Thema Ehe, ein Arbeitsheft zum Thema Bindungen, auch ein Arbeitsheft zum Thema Pornografie. Es gibt viele Menschen, die pornografische Medien konsumieren, das selber eigentlich gar nicht wollen, mindestens nicht in dem Umfang, die das als eine Sucht erleben. Und das ist so eine der Dinge, wo wir Menschen zu helfen versuchen. Menschen kommen auch zu uns, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, die tiefe Verwundungen in ihrer Seele mit sich tragen, die das gerne bewältigen möchten, das alleine nicht schaffen und dort seelsorgliche und therapeutische Hilfe brauchen. Da sind wir Ansprechpartner und für manche andere Fragen, wenn es in der Ehe kriselt zum Beispiel und auch wenn es darum geht, Kinder und Jugendliche aufzuklären über diese intimen Fragen rund um das ganze Thema Sexualität, da haben wir Material. Und da wollen wir dafür da sein. Wir halten auch Vorträge und Seminare, Workshops. Und wir haben ein Netzwerk von Beratungsstellen, das sind ungefähr 200 in ganz Deutschland, die man aufsuchen kann, wenn man Fragen hat, wenn man in einer Krise steckt, wenn man sein Leben neu ordnen will. Die findet man bei uns auch auf der Internetseite, genauso wie unsere Veröffentlichungen unter weißes-kreuz.de. Und das Ganze wird getragen von einem bundesweiten Spenderkreis. Wir sind sehr dankbar, dass es so viele Menschen gibt, die wollen, dass wir diese Arbeit tun können und das auch in Zukunft tun. Herzlichen Dank an alle, die uns unterstützen. Und natürlich tun wir als Weißes Kreuz diese Arbeit auf der einen Seite den Menschen zugewandt und wir informieren uns immer wieder, welche Kenntnisse gibt es einfach auch von medizinischer, von psychologischer Seite, damit die Kenntnis über den Menschen, die die Wissenschaften gewonnen haben, uns wirklich auch zugutekommt. Dann gibt es ganz viel, was uns helfen kann. Aber gleichzeitig wollen wir diese Arbeit sehr bewusst tun als ein Werk, das sich im Wort Gottes gründet. Die Liebe Christi, die wollen wir weitergeben in dieser Weise, wie wir das tun. Und wir wollen auch die Vision Gottes vom menschlichen Leben, von Ehe und Familie im Auge behalten und auch immer wieder das, was wir über den Menschen wissen, beziehen auf dieses Wort, auf die Bibel. Und deswegen beschäftigen wir und beschäftige ich mich auch immer wieder mit der Bibel. Und möchte heute hier bei euch zu einem Bibeltext einige Gedanken sagen. Ich finde, die Bibel ist ein wunderbares Buch. Und besonders gefällt mir, dass sie so viele tröstliche Worte enthält, auch klärende Worte. Aber wer die Bibel kennt, der weiß, es gibt auch seltsame Geschichten in ihr. Und um eine solche Geschichte soll es heute gehen. Sie steht in 1. Mose 16. 1. Mose 16, wer es aufschlagen und mitlesen will, das ist eine Geschichte, viele werden sie auch kennen. Da geht es darum, dass Abraham sehr lange warten muss auf den Sohn, den ihm Gott versprochen hat. Und dann greift er gemeinsam mit seiner Frau, oder besser gesagt seiner Frau Sarah, fällt da etwas ein. Und dann bekommt er mit der Sklavin Hagar einen Sohn, der wird dann Ismael heißen. Diese Geschichte ist das. Ich fand die sehr interessant, ist natürlich auch eine Geschichte, wie manche anderen in der Bibel auch, die sehr nah an den Themen liegt, mit denen wir uns auch als Weißes Kreuz beschäftigen. Und deswegen ist mir das wichtig, sowas auch zu verstehen. Warum wird uns eigentlich so etwas erzählt? Der Text ist relativ lang, deswegen möchte ich den abschnittsweise lesen und dann dazu immer ein paar Dinge sagen. Also 1. Mose 16, Vers 1 beginnt es: Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Gehe doch zu meiner Sklavin, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Sklavin Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die wurde schwanger. Also schon ein bisschen seltsame Geschichte, denke ich, wenn ich das so lese. Und mir geht der Satz durch den Kopf: Der Bibel ist wirklich nichts Menschliches fremd. Erzählt uns die wildesten Geschichten dann auch noch von so frommen Leuten. Abraham, hier wird ja noch mit seinem ursprünglichen Namen genannt, Abraham, auch Sarai heißt sie noch, die wird später Sarah heißen. Also wir nennen ihn einfach Abraham, der Name ist uns vertrauter. Er war von Gott aus seiner Heimat weggerufen worden in ein Land, das ich dir zeigen will. So heißt das am Anfang seiner Geschichte in 1. Mose 12. Und Abraham war diesem Ruf auch gefolgt. Er glaubte dem Herrn und das machte ihn in Gottes Augen zu einem Gerechten. So erklärt es später der Hebräerbrief. Er glaubte jedenfalls eine ziemlich lange Zeit, aber dann ließ die Erfüllung dieses Versprechens Gottes auf sich warten. Dieses Versprechen, einen Sohn zu haben. Durch diesen Sohn sollte Abraham zum Segen für die Völker werden und zu einem großen Volk. Und dieser Sohn stellte sich einfach nicht ein. Und das lag daran, dass Abrahams Frau keine Kinder bekommen konnte. Und dann hat Sarah eine Idee. Sie hat eine persönliche Sklavin. Das war damals so, dass auch die Hauptfrau eines Familienoberhauptes eine Sklavin haben konnte, die nur für sie persönlich da war. So eine Sklavin war die Hagar. Und jetzt sagt Sarah, hat die Idee, dass Abraham mit dieser Sklavin Hagar schläft und wenn die einen Sohn zur Welt bringt, dann ist das einfach Sarahs Kind, weil die Hagar gehört ja der Sarah und wenn sie ein Kind kriegt, dann gehört es auch der Sarah. So ungefähr ist die Vorstellung. Und dann finde ich es wichtig, dass wir solche Geschehnisse, die fast 3.500 Jahre zurückliegen, dass wir die nicht einfach nach unseren heutigen Maßstäben beurteilen und so, wie wir das empfinden. Nach allem, was wir über diese damalige Zeit wissen, hat die Sarah damit ein ganz übliches Verfahren vorgeschlagen, um trotz ihrer eigenen Unfruchtbarkeit zu einem eigenen Kind zu kommen. Das finden wir auch in anderen Schriften aus dem Alten Orient, auch außerhalb Israels, dass man das so machen konnte in diesem Fall. Und was hier geschieht, ist auch nach biblischem Recht kein Ehebruch. Sonst würde das dastehen, dass es das wäre. Wenn die Hagar einen Mann gehabt hätte, dann wäre es Ehebruch gewesen. Aber so ist Hagar die persönliche Sklavin der Sarah und deswegen kann Sarah von ihr alles verlangen, auch dass sie stellvertretend für ihre Besitzerin ein Kind bekommt. Wir würden heute sagen, Hagar war so etwas wie eine Leihmutter. Nur, dass das Ganze damals nicht im Labor gemacht wurde, sondern im Bett. Und wenn das verboten gewesen wäre, dann würde es die Bibel, denke ich jedenfalls, an der Stelle auch sagen. Also verboten war das nicht, was die da tun. Aber die Bibel will uns trotzdem etwas sagen, denn sie erzählt die Geschichte weiter. Und sie erzählt sie so: Als sie nun sah, die Hagar, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Sklavin dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Sklavin ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Also nochmal, die rechtliche Ebene, die ist das eine. Und die rechtliche Ebene ist hier nicht verletzt worden. Aber es gibt auch die menschliche Ebene. Menschen sind eben keine Gegenstände, die man einfach so benutzen kann, auch wenn das damals üblich war in der Zeit der Sklaverei. Und auch die Sklavin Hagar ist kein solcher Gegenstand. Sie hat Emotionen und das ist zu spüren. Und der Sarah war das anscheinend auch nicht so ganz egal. Offensichtlich hat die Sklavin Hagar ihrer Herrin das Gefühl gegeben, dass sie ihr überlegen ist. Ist sie ja auch. Sie kann Kinder kriegen. Und ein Kind zu bekommen, war damals fast die einzige Möglichkeit für eine Frau, überhaupt Respekt zu bekommen. Aber nun ist Hagar ja eine Sklavin und deswegen kommt die Sarah mit ihrem neuen Selbstbewusstsein nicht zurecht. Man könnte sagen, diese Schwangerschaft hat die soziale Ordnung durcheinandergebracht. Und das ist für die, die bisher bevorzugt waren, immer ganz schwer zu akzeptieren, wenn auf einmal andere nachziehen oder sogar vorbeiziehen. Und dieser Konflikt, der wird nun an Abraham herangetragen, der soll ein Machtwort sprechen, schließlich ist er das Familienoberhaupt. Aber Abraham löst das Problem, bin fast versucht zu sagen, typisch Mann. Er gibt die Verantwortung an Sarah zurück, sagt, das war deine Sklavin. Mach doch, was geht mich das an? Er will sich in den Zickenkrieg nicht einmischen, sage ich mal, flapsig. Er überlässt die Sache dem Selbstlauf und auch das kann er so machen. Das ist nach Gesetz und Ordnung so erstmal in Ordnung. Man kann Gesetze, man kann Leitungskompetenz unterschiedlich anwenden. Da gibt es Spielräume. Das kann man so, das kann man auch anders machen. Abraham macht es eben so. Die Sarah kann ihren Frust ganz legal an der Hagar auslassen. Also alles korrekt an der Geschichte. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin mit der ganzen Sache trotzdem unzufrieden. Und die Bibelausleger sind es zu allen Zeiten gewesen, haben immer schon überlegt, also ist das so in Ordnung und wenn es nicht in Ordnung ist, was ist denn daran nicht in Ordnung, wie Abraham und wie Sarah hier handeln? Und manche sagen, ja, das liegt daran, dass der Abraham den Weg der Verheißung verlassen hat. Also er hat Gott nicht mehr vertraut, er hat Gott nicht mehr zugetraut, dass er seine Versprechen schon noch wahrmachen wird. Auch wenn jetzt schon 10 Jahre rum sind, wie wir dann am Schluss lesen. Abraham hat seinen eigenen Weg gesucht, um zu verwirklichen, was ihm Gott versprochen hat. Und deswegen war das falsch. Das kann man so sehen. Ich bin vorsichtig, weil die Bibel das an dieser Stelle nicht direkt so sagt. Die Bibel kritisiert Abraham überhaupt nicht. Sie sagt nicht, und damit versündigte sich Abraham vor dem Herrn oder irgend so ein Satz, den suchen wir vergeblich. So ein Satz ist in dem Kapitel nicht drin. Und trotzdem kommt so zwischen den Zeilen, und das ist jetzt etwas, was ich natürlich nicht beweisen kann. Das ist mein Wort, ich sage das nur so jetzt auch als mein Eindruck. Zwischen den Zeilen kommt hier doch irgendwie Kritik herüber, so als ob die Bibel uns fragt, so haben die das gemacht? Und das sind ja gläubige Menschen, Abraham und Sarah, das sind ja richtige Vorbilder des Glaubens. Jetzt erzählen wir euch diese Geschichte und jetzt urteilt ihr, wie findet ihr das? Handeln Menschen Gottes so? Handeln Menschen, die Gott berufen hat, um für andere zum Heil zu dienen, handeln die so oder nicht? Also wir sind da mit dem Boot. Wir können uns das Urteil auch nicht abnehmen lassen. Wir müssen selber auch uns dazu stellen. Wir können nicht einfach sagen, die Bibel sagt uns ja alles. Die Bibel sagt uns hier ganz viel an der Stelle, aber sie fordert uns auch heraus, dass wir uns selber positionieren. Warum wird uns das erzählt und was denken wir eigentlich wirklich darüber? Und ich bin noch ganz überzeugt, wir dürfen das. Wir dürfen unsere Antwort auf das geben, was die Bibel uns erzählt. Wir stellen uns ja nicht gegen die Bibel, wenn wir das tun, denn die Bibel lässt ja an der Stelle das Urteil offen. Es gibt das in der Bibel öfters, dass so zwischen den Zeilen Kritik herüberkommt, gerade wenn es um soziale Verhältnisse der damaligen Zeit geht, wo wir heute sagen würden, wir haben eine andere Gesellschaftsordnung und Frauen sind gleichberechtigt und viele andere Dinge sind Sklaven darf es auch nicht mehr geben. Es gibt genügend Menschen auf der Welt, die wirklich Sklaven sind und Sklavinnen und so arbeiten müssen. Aber dass das nicht sein soll und dass die Bibel da auch nicht für ist, das würden wir heute wahrscheinlich sagen, auch wenn das in der Bibel nicht steht. Es gibt häufig da so Geschichten, die uns erzählt werden, auch so Geschichten, wenn ein Mann mehrere Frauen hat im Alten Testament, da wird gar nicht gesagt, der darf das nicht, der darf das damals. Und trotzdem gibt es immer Zank, es gibt immer Probleme. Und da kommt so rüber, also irgendwie ist das noch nicht die Lösung. Da muss noch etwas anders werden in dieser Welt. So eine Geschichte scheint mir das hier auch zu sein, die uns selber zeigt, da muss noch etwas anders werden. Da muss Gott noch Veränderungen herbeiführen, weil das ist eigentlich so noch nicht an dem Punkt, an dem es gut ist. Also wie gesagt, dem Buchstaben nach ist alles in Ordnung, aber so wie der Buchstabe hier angewendet wird, so wie das Gesetz angewendet wird, entsteht trotzdem Unrecht. Und so bekommt das Gesetz, das eigentlich zum Leben gegeben ist, eine zerstörende Wirkung. Jedenfalls lesen wir das später bei Paulus, der das so mal sagen kann. Das Gesetz ist eigentlich gut, aber durch die Sünde wird es zum Instrument des Tötens. Es wirkt sich gerade schädlich aus. Es kann falsch gebraucht werden, so dass es Menschen beschädigt oder sogar zerstört oder dass es Unrecht schafft. Und so wie Abraham und Sarah hier das Recht ihrer damaligen Zeit gebrauchen, wird die Würde der Hagar verletzt und es wird sogar die Zukunft des Kindes gefährdet, das ja immerhin Abrahams Kind ist. Aber ich will auch nicht zu früh urteilen, ich will schauen, wie Gott reagiert auf dieses ganze Geschehen. Da heißt es weiter, also wir erinnern uns, die Hagar ist in die Wüste gelaufen, aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarai Sklavin, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Die Wüste ist kein guter Ort für eine schwangere Frau. Immerhin findet sie eine Oase und an der Oase findet sie einen Engel. Und das ist schon was Besonderes. Das sind öfter mal Begebenheiten in der Bibel, wo Menschen Engel begegnen, aber es sind auch besondere Momente. Es sind Momente, die auch für die Geschichte Gottes mit seinem Volk wichtig sind. Und eines ist auf jeden Fall klar: Gott ist dieser Hagar nicht egal. Die Sarah, die hat in Hagar nur die Sklavin gesehen, die ihr zu einem Kind verhelfen kann. Und natürlich wäre es das Kind der Sarah gewesen. Nicht das der Hagar. Die Hagar wäre nur Mittel zum Zweck gewesen, dass sie eine Bindung an das Kind gehabt hätte, dass es eine Enteignung gewesen wäre, ihr das Kind zu nehmen. Das hätte sie nicht interessiert. Und Abraham? Für ihn war Hagar auch nichts anderes. Wir wissen jetzt nicht, ob er Spaß hatte am Sex mit der Hagar. Das war auch nicht die Hauptsache damals. Es ging da um das Kind. Auf alle Fälle hat Abraham keinerlei Verantwortung übernommen, weder für die Frau, mit der er geschlafen hat, noch für sein Kind. Nur Gott sieht die Hagar und Gott sieht auch ihr Kind. Und da würde ich mir eigentlich wünschen, dass Gott der Hagar eine neue Existenz gibt, dass sie keine Sklavin mehr sein muss, etwas so ungefähr ganz in Ordnung, dass du weggelaufen bist. Das geht ja auch gar nicht, dass deine Herrin dich so schlecht behandelt. Das macht Gott aber nicht. Er hebt die soziale Stellung der Hagar nicht einfach auf. Sie bleibt Sklavin, sie soll sogar zu ihrer Herrin zurückkehren. Und ich frage mich dann schon, findet Gott das jetzt in Ordnung? Bestätigt ihr dieses ganze Sklavenpraxis, die wir heute so menschenverachtend finden? Nicht ganz, denn der Engel spricht weiter. Vers 10, und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und du wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wird jedermann und jedermanns Hand wider ihn und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und wenn Gott der Hagar so ein Versprechen macht, kann er sie eigentlich gar nicht höher ehren. war für die Menschen damals das Wichtigste, viele Nachkommen zu haben. Und damit bekommt die Hagar das Gleiche versprochen, was auch Abraham und Sarah versprochen war und was die beiden ja noch bekommen werden. Dass eine Sklavin zur Stammmutter eines Volkes wird, das war weit mehr, als es nach damaligen Maßstäben etwa eine Freilassung gewesen wäre. Nun weiß ich, dass viele Ausleger in diesem Ismael so etwas wie das dunkle Gegenbild sehen zu dem späteren Isaak, der dann tatsächlich der leibliche Sohn noch der Sarah werden wird, weil er nicht aus reinem Glauben herausgezeugt wurde, sondern auf eine für damalige Verhältnisse normale, sehr pragmatische Weise vielleicht, manchen auch, weil er als Stammvater der Araber gilt, die gerade gegenwärtig zu Israel ja in einem Konflikt stehen und das auch immer wieder. Und eines ist schon richtig, Ismael ist nicht der Sohn, in dem Gott sein altes Versprechen einlöst. Er ist nicht der Sohn der Verheißung. Aber hier steht auch nur, dieser Ismael soll alles haben, was Menschen ersehnen. Er soll Respekt haben, er soll eine große Familie haben, er soll viele Nachkommen haben. Er ist ein Mensch, der von Gott sein Recht und seine Würde bekommt, obwohl sein Vater es ihm verweigert hätte. Und die biblische Schilderung zeigt sehr klar, dass Hagar diese Botschaft versteht und dafür dankbar ist, denn die Geschichte schließt dann ab Vers 13 und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Wir erinnern uns, Hagar war eine Ägypterin. Sie hatte eigentlich andere Götter. Aber hier an diesem Brunnen in der Wüste erkennt sie den wahren Gott. Abraham und Sarah hat der Glaube ihrer Sklavin anscheinend nicht interessiert. Sie fanden nur ihre Gebärfähigkeit interessant. Und ich will nochmal sagen, Gott hat Abraham und Sarah erwählt und er hebt diese Erwählung auch nicht auf. Abraham und Sarah behalten ihre Berufung. Nur Gott macht eines, Gott sieht auch die Hagar, die in ihrer Familie lebt als Sklavin und die unter ihnen gelitten hat. Und deswegen ist für mich die Geschichte der Hagar auch eine Frage an die Gemeinde. Wie gehen wir um mit all den Menschen, die nicht zu uns gehören, die wir gern mit mehr oder weniger Recht für ungläubig halten und von denen wir uns manchmal auch gerne dienen lassen, wenn wir sie brauchen? Und die wir doch vielleicht jedenfalls persönlich auf Distanz halten. Wie gehen wir um mit diesen Andersdenkenden? Gerade auch dann, wenn wir Macht über sie haben. Vielleicht, weil sie unsere Angestellten sind oder unsere Mieter oder was auch immer. Gott sieht uns, aber Gott sieht auch die anderen. Er sieht auch die, denen wir vielleicht Unrecht tun und sei es auch nur im Herzen. Gott sieht auch die, die unter unseren Worten und unter unserem Verhalten leiden. Später wird Jesus mal sagen, was ihr getan habt einem unter meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und Hagar war eine unter den geringsten Schwestern. Und nur Gott hat auch sie gesehen. Und er hat ihr ihre Würde zurückgegeben und ihr gerade dadurch die Augen geöffnet für seine Wahrheit. Und ich frage mich schon, wo stehe ich Menschen im Weg, die ich vielleicht nur ausnutze, die ich vielleicht als Konkurrenten wahrnehme oder die ich als Gegner wahrnehme und die vielleicht zu Jesus finden würden, wenn ich sie als Menschen wahrnehmen und ernst nehmen würde. Eine letzte Frage gehört schon auch dazu, also gerade auch für mich, weil ich beim Weißen Kreuz bin. Was ist jetzt nun eigentlich von der Lösung zu halten, mit der Abraham und Sarah das Problem ihrer Kinderlosigkeit beheben wollen? War das nun falsch oder war das für Gott okay? Ich finde, das steht so klar gar nicht da. So auf jeden Fall nicht der Weg, auf dem Gott seine Verheißung erfüllen wollte. Aber war es Sünde? Wir sehen auf jeden Fall, dass Abraham und Sarah einfach auch Kinder ihrer Zeit waren. Sie hatten die gleichen Probleme wie andere Menschen und sie lösen sie auf die gleiche Weise wie andere Menschen. Sie sind dem normalen Leben nicht einfach enthoben, nur weil Gott mit ihnen was Besonderes vorhat. Es gibt ja auch heute viele Menschen, die sich sehnlich Kinder wünschen und die keine bekommen. Und da gibt es nicht die eine Patentlösung und alles andere ist verkehrt. Dann werden Möglichkeiten angeboten, die man prüfen muss. Natürlich mit allen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Da muss man sich gut beraten lassen, damit man wirklich nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden und seine eigene Entscheidung dann auch ein Leben lang vertreten und damit leben kann. Aber es wird auch so sein, wir werden nicht für alles, was in unserem Leben zu entscheiden ist, die Garantie haben, dass wir immer die richtige Entscheidung treffen. Es gibt Entscheidungen, da denken wir im Moment, so müsste das sein, so können wir das machen, so ist das richtig, alle machen das so oder wir haben auch ein gutes Gewissen dabei und nach Jahren denken wir, wäre anders vielleicht doch besser gewesen. Abraham und Sarah haben etwas getan, was damals üblich war. Sie haben gegen kein Gebot verstoßen und sie haben sich trotzdem allerhand Konflikte eingehandelt damit. Und sicherlich kann man ganz oberschlau sagen, ja, wenn sie Gott ganz und gar vertraut hätten, dann hätten sie sich den ganzen Zoff gespart. Aber wer vertraut Gott denn ganz und gar? Wer macht es besser als die beiden? Ist das die Ermutigung der Bibel, dass wir noch besser sein müssen als diese Glaubenshelden und Heldinnen, von denen wir in der Bibel lesen? Ich glaube das gar nicht. Auch der Petrus, um aus dem Neuen Testament ein Beispiel zu nennen, wird uns als Versager geschildert. Und ich glaube nicht, dass die Bibel sagt, und ihr dürft nie versagen. Nicht mal so wie Petrus. Ihr müsst noch besser sein als er. Das glaube ich nicht. Sondern die Bibel wird uns sagen, ihr werdet es nicht besser machen. Ihr werdet genauso wie die Heldinnen und Helden der Bibel Fehler machen. Ihr sollt euch Mühe geben, natürlich, ihr sollt verantwortlich leben, aber es wird auch immer mal sich etwas als falsch erweisen oder mindestens als ungünstig. Wir brauchen keine perfekten Heiligen zu sein. Es kann sein, dass wir Entscheidungen treffen, die sich im Nachhinein dann doch als falsch erweisen oder wenigstens als unnötig, nicht nur, wenn es ums Kinderkriegen geht. Da kann es sein, dass eine neue Arbeit so gottgewollt aussah und dann läuft es doch nicht rund. Oder der Hausbau, der schien doch so von Gott geführt und dann macht doch die Baufirma pleite. Es kann sein, dass uns Wege, die wir mal voller Hoffnung begonnen haben und auch mit einem guten Gefühl, dass die uns zur Last werden. So ist Leben. Und so darf Leben sein. Gott läuft nicht weg von uns, nur weil wir uns irgendwelche Probleme eingehandelt haben auf diese Art und Weise. Nein, so darf Leben sein, auch Leben mit Jesus. So unvollkommen und so menschlich. Der Bibel ist nichts Menschliches fremd. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen von Abraham und Sarah, dann sehen wir auch, Gott erreicht schon seine Ziele mit ihnen. Trotzdem, es wird ein Isaak geben. Und der Isaak wird einen Sohn Jakob haben, der den Namen Israel bekommt. Und wie die Geschichte weitergeht, bis zu Jesus und bis zu uns. Gott erreicht seine Ziele. Er braucht uns nicht als perfekte Erfüllungsgehilfen. Er will uns als Menschen haben, die verantwortlich leben, aber nicht fehlerlos. Gott erreicht seine Ziele genauso, wie er sie mit Abraham und Sarah erreicht hat. Amen. Ich darf noch ein kleines Gebet sprechen. Herr unser Gott, ich danke dir, dass du uns so gut kennst und dass wir diese Geschichten in deinem Wort haben von Menschen, die auch schon irgendwo so waren, wie wir selber sind. Wir wollen es ja gut machen, du weißt das auch, aber wir sind nicht perfekt und wir machen Fehler. Und Herr Jesus Christus, du hast uns gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erfrischen, ich will euch erquicken und deswegen wollen wir kommen, immer wieder mit den Lasten unseres Lebens, den Lasten, die andere uns auferlegt haben und mit den Lasten, die wir uns selber eingebrockt haben. Wir kommen zu dir und wir gehen mit dir und wir bleiben bei dir bis zum Ziel. Danke. Amen.